Ich begrüße euch alle im Namen der Veranstalterinnen und hoffe, dass wir zusammen einen interessanten Abend hier heute haben. Ich gehe davon aus. Wir haben hier die Delegation aus Oldenburg. Herzlich willkommen. Wir freuen uns sehr Dankeschön. Auf euch. Und ich denke, wir machen jetzt gar nicht so ganz lange einleitende Worte, denn wir wollen zur Sache kommen, die Zeit lieber nutzen. Birgit und Christian, entschuldigt, dass ich eure Namen eben nicht gesagt habe, durch die Veranstaltung führen und euch alle auch, sodass ihr Bescheid wisst. Ja, fangen wir an. Ihr habt das Wort.
Ja, wir bedanken uns ganz herzlich für die Einladung hier nach Hannover erstmal. Wir waren ja eingeladen als Mitglieder des Vereins Städtefreundschaft Oldenburg-Afrin. Als die sind wir auch gekommen, aber der Vortrag, den wir jetzt halten, hat eigentlich eher was mit der Arbeit zu tun zu Rojava, Nordsyrien, die wir vorher schon in Oldenburg gemacht haben. Das sieht man auch auf dem Bild. Und zwar sind wir Lehrerinnen und Lehrer an zwei Schulen in Oldenburg und betreuen dort an den beiden Schulen das Projekt Schule ohne Rassismus. Wir sind außerdem Mitglieder im niedersächsischen GEW, Ausschuss für Migration, Diversität und Antidiskriminierung. Und aus dieser Arbeit heraus ist auch diese Delegation entstanden, an der wir teilgenommen haben. Hintergrund der Reise ist ein Solidaritätsprojekt in Oldenburg von zwei Oldenburger Schulen. Und zwar gab es vor 4,5 Jahren jetzt eine Initiative von vor allem kurdischen Schülerinnen und Schülern an unseren Schulen, die das Entsetzen über die damaligen Angriffe auf Schengal im Nordirak und insgesamt auf die Region Nordsyrien mit in die Schule gebracht haben und die Betroffenheit darüber formuliert haben. Und wir Lehrkräfte an unseren Schulen haben zu dem Zeitpunkt gesagt, das ist was, was wir nicht einfach so ignorieren können, sondern wir müssen das irgendwie aufgreifen an unseren Schulen und haben dann mit den Schulen zusammen, mit den Schülern zusammen dieses Solidaritätsprojekt für den Wiederaufbau der Schulen in Kobani ins Leben gerufen. Wir haben zum einen mehrere großen Spendenaktionen dort veranstaltet und eben zum Wiederaufbau beigetragen. Wir haben aber gleichzeitig auch zwischendurch uns und auch die Öffentlichkeit selbst über das informiert, was dort in Nordsyrien passiert ist und noch passiert. Und darüber sind wir eben auch dazu gekommen, später an der Reise teilzunehmen und diesen Verein zu gründen. Wir wollen jetzt über das Projekt gar nicht so viel erzählen. Da vorne liegt ein Flyer auch über das Schulprojekt. Da kann man sich für die Leute, die hier was mit Schule zu tun haben, drüber informieren. Wir wollen vor allem berichten über das, was daraus entstanden ist, nämlich zwei Schulpartnerschaften. Ziel dabei war, dass unsere Schüler und deren Schüler eben auch in einen persönlichen und wir auch in einen inhaltlichen Austausch kommen über das, was dort passiert. Aber wie man schon vermuten kann, der persönliche Kontakt wurde uns aufgrund der politischen Situation, der politischen Isolation dieses Gebietes, der Selbstverwaltung Nord- und Ostsyrien nicht gerade leicht gemacht. Wir hatten trotzdem eben die Gelegenheit, mit einer kleinen GEW-Delegation, auch mit einer Kollegin aus Bayern noch, zusammen im Mai 2018 einer Einladung der Bildungsräte aus Kobane und Gerispi zu folgen und haben dort, man sieht es hier auf der Karte, eben die Orte Kamischlo im Osten, Ain Issa südlich von Gerispi, Kobane und Gerispi selbst besucht. Die Karte zeigt jetzt Nordsyrien zum Jahreswechsel 2017-18, das ist nicht aktuell. Dort, das gelbe Gebiet beschreibt die damalige Demokratische Föderation Nordsyrien zu Beginn 2018. Vielen ist wahrscheinlich die erste Bezeichnung des Gebietes mit ihrem kurdischen Namen Rojava, Westkurdistan, geläufiger. Das hat sich mit der Ausweitung dieses Gebiets geändert, auch der Name. Und zwar hat sich aus dem Rojava, das es natürlich immer noch gibt für die kurdischen Gebiete, die Föderation Nord- und Ostsyrien entwickelt, im Zusammenhang damit, dass mehrere Gebiete, auch mehrheitlich arabisch besiedelte Gebiete, sich nach der Befreiung vom sogenannten Islamischen Staat diesem Gebiet angeschlossen haben. Und das sollte sich eben auch im Namen widerspiegeln, so dass jetzt von der Föderation Nord- und Ostsyrien gesprochen wird. Inzwischen, was nicht mehr, auch nicht mehr aktuell ist, ist, dass Anfang 2018 Afrin im Nordwesten von Nordsyrien durch einen völkerrechtswidrigen Angriff der türkischen Armee in Verbündeten mit islamistischen Milizen besetzt wurde. Es sind fast 200.000 Menschen, einschließlich der Selbstverwaltung aus Afrin, evakuiert worden in die Region Sharpa, nördlich von Aleppo ist das hier. Und aktuell wird geduldet von allen Staatsregierungen dort eine 70 Kilometer lange Mauer gebaut von der türkischen Regierung, um diese Besatzung endgültig zu zementieren, sozusagen. Was auch nicht aktuell ist, ist im Osten das Gebiet unten bei Deir ez-Zor. Da ist noch eingezeichnet, dass der sogenannte IS in diesem Gebiet ist. Inzwischen ist auch dieses Gebiet befreit worden. Das ist ein großer Erfolg gewesen vor kurzem. Allerdings gibt es zurzeit ein ganz großes Problem mit der Versorgung der Geflüchteten. Es sind inzwischen 70.000 Menschen in dem Camp Hol bei Al-Hasaka untergebracht, und von den insgesamt 4 Millionen Einwohnern in diesem ganzen Gebiet sind 1 Million Geflüchtete inzwischen. Noch umkämpft sozusagen ist das Gebiet südlich von Afrin um Idlib. Die syrische Regierung ist gerade dabei, dieses Gebiet wieder zurückzuerobern, sozusagen, nachdem sie zusammen mit Russland und der Türkei einen Deal ausgehandelt hatte, der offensichtlich darin bestand, dass die Türkei Afrin besetzen darf und dafür die Islamisten aus Zentralsyrien im Norden zusammenziehen soll, dort in dieser Region. Letzte Woche sind gerade wieder 4.000 Menschen aus diesem Gebiet um Idlib nach Afrin gebracht worden. Dieses ganze Gebiet wird jetzt, wo die Kurdinnen und Kurden vertrieben worden sind, mit islamistischen Gruppierungen und deren Familien besiedelt. Alleine dieses Beispiel Afrin zeigt, dass die Bedrohung dieses Gebiets nach wie vor sehr groß ist. Wir wissen nicht, welche Deals dort noch ausgehandelt werden in der folgenden Zeit. Ankündigung von Erdogan ist jedenfalls, dass das gesamte Gebiet in Nordsyrien und Nordirak des ehemaligen Osmanischen Reichs praktisch wieder zurückerobert werden soll und besetzt werden soll. Diese Bedrohung gibt es immer noch. Wir haben trotzdem diese Karte genommen, um jetzt weiterzumachen, um deutlich zu machen, dass Afrin zur Selbstverwaltung Nord- und Ostsyrien gehört, dass wir die Forderung nach Abzug der türkischen Armee und der islamistischen Gruppen, Milizen dort unterstützen. Und wir hatten vor kurzem in Oldenburg Besuch von einer Delegation aus Afrin, die jetzt in Sharpa sich aufhält. Wir haben mit ihnen vereinbart, diesen Kontakt fortzusetzen, in diesem Sinne, dass wir anstreben, eben dass sie perspektivisch auch nach Afrin zurückkehren können. In dem Zusammenhang muss man sagen, dass am Samstag auch eine bundesweite Demonstration in Köln stattfindet, wo es genau um diese Forderungen auch gehen soll. Ja, die Bundesregierung hat offiziell erklären lassen, dass sie dieses Gebiet nicht anerkennt. Sie ist nicht mal bereit, zu einem offiziellen Kontakt zur Selbstverwaltung vor Ort, wenn es darum geht, die gefangen genommenen IS-Kämpferinnen und Kämpfer zurückzuholen oder ihre Familien. Darum geht es ja jetzt gerade. Und in den meisten Medien hier wird die Entwicklung dort vor Ort und auch die Besatzungspolitik verschwiegen. Umso mehr fühlen wir uns verpflichtet, diese Darstellungen oder eben Nicht-Darstellungen zu korrigieren und von dem zu berichten, was dort passiert tatsächlich, nämlich ein sehr selbstbewusster und engagierter Aufbau demokratischer gesellschaftlicher Strukturen seit mehreren Jahren, auch im Bildungsbereich. Und das konnten wir also, wenn auch nur in einer Woche, ganz gut kennenlernen und möchten das eben hier auch vorstellen. Wir sind hier in Hawler, Erbil, in der autonomen Region Kurdistan im Irak. Und zwar in einer der tausenden Familien, die durch die verschiedenen Formen und Phasen von Unterdrückung der Kurdinnen und Kurden über die Welt verstreut leben. Diese Familie kommt ursprünglich aus Al-Hasaka in Nordsyrien. Ein Teil lebt noch dort. Einer lebt in Amude, einer in Erbil und ein Teil lebt eben in Bremen und Deutschland. Und darüber konnten wir unseren hervorragenden Reisebegleiter und Dolmetscher kennenlernen, der auch gerade gekommen ist, Sherzad. Den möchten wir jetzt natürlich ganz besonders begrüßen. Der hat also 10 Tage lang Schwerstarbeit geleistet für uns und alles das, was wir dort erleben konnten, für uns übersetzt, alle Fragen, die wir hatten, übersetzt und eben auch die Antworten. Und außerdem hatten wir darüber auch noch die Gelegenheit, so wie hier, nicht nur offizielle Besuche zu machen im Rathaus oder in den Schulen und so, sondern auch noch eine ganze Menge Alltagsleben kennenzulernen in den Familien, was für uns auch ganz schön und wichtig gewesen ist. Ja, jetzt sind wir hier an einem der unendlich vielen Kontrollpunkte auf dem Weg zur Grenze nach Nordsyrien. Man durfte nicht fotografieren, deshalb haben wir jetzt hier nur den einen von Weitem. An dieser Grenze haben wir einen Tag erfolglos verbracht. Die südkurdische, also irakisch kurdische Grenzbehörde der autonomen Region Kurdistan unter der Familie Basani hat uns nicht durchgelassen. Das liegt an einer engen Kooperation mit der türkischen Regierung. Wir haben an der Stelle einen kleinen Eindruck davon bekommen, was politische Blockade bedeutet. Wir hatten Einladungen von Bundestagsabgeordneten, das war bei dem Gegenbesuch gewesen, aber wir hatten Schreiben mit vom Oberbürgermeister und alles und trotzdem konnten wir also dort nicht weiterreisen. Durch viele diplomatische Bemühungen ist es uns dann am nächsten Tag gelungen, doch noch durchzukommen. Allerdings ist 4 Wochen später eine Dozentin von der Hochschule Emden-Leer, die auch eine Kooperation mit der Universität in Kamischlu hat, nicht durchgelassen worden mit ihrer Delegation. Die haben also nach mehreren Tagen Warten an der Grenze entschieden, wieder nach Hause zu fahren. Und das war wirklich eine sehr frustrierende Sache. Wir haben es zum Glück geschafft und sind jetzt hier über den Grenzfluss nach Nordsyrien gekommen. Das ist der Weg. Zurzeit fährt man über noch so eine Art Brücke. Hier sind wir noch mit dem Boot gefahren. und sind jetzt hier in der Außenvertretung der Selbstverwaltung von Nord- und Ostsyrien angekommen. Wir haben dort ein erstes Gespräch darüber geführt, was wir gerne sehen wollen, mit wem wir gerne reden wollen, und es wurde für uns der Reiseablauf organisiert. Dann haben wir dort ein Auto mit Fahrer und Passierschein bekommen. Das war sehr hilfreich. Es war zum einen die Form, in der für unsere Sicherheit gesorgt wurde, dass wir also immer mit dem Auto überall hingebracht wurde. Wir konnten die Kontrollstellen passieren. Und wir haben auf dem Weg einfach ganz viele Dinge so nebenbei erfahren durch die Gespräche mit dem Fahrer, die er erzählt hat. Es war zum Beispiel bei diesem Auto war es so, man sieht die Splitter oder die Sprünge in der Windschutzscheibe. Dieses Auto war Teil eines Solidaritätskonvois, den es aus ganz Rojava gegeben hat, zu der Zeit, als Afrin besetzt wurde. Die Menschen sind aus verschiedenen Städten dorthin gefahren, dieser Wagen auch. Und dieser Solidaritätskonvoi ist bombardiert worden von Seiten der Türkei. Man sieht an diesem Wagen und an vielen Dingen, die wir hinterher noch gelebt haben, dass es also eine permanente, ständige Bedrohung dieses Gebietes noch gibt. Trotzdem konnten wir weiterreisen und sind jetzt aber hier zuerst bei den Gründen dafür, ja, warum es diese Bedrohung des Gebietes eigentlich gibt.
Also das ist jetzt, wir haben das jetzt hier mal so kurz zusammengefasst. Ich denke, das kann auch inhaltlich dann noch ein Punkt der Diskussion noch hier sein. Grundlage dieser demokratischen Selbstverwaltung. Muss man vielleicht noch mal zurückgehen, 2011, 2012 setzt man so den Beginn des arabischen Frühlings an, und in einer Situation der relativen Schwäche des Assad-Regimes wurde dann 2013 die demokratische Autonomie Rojava ausgerufen, weil die Bedrohung in der Zeit gegen die kurdischen Gebiete oben in Nordsyrien relativ gering war, der syrische Staat sich dort weitgehend zurückgezogen hatte und von daher die Möglichkeit bestand, endlich nach langer Zeit diese Rojava, die demokratische Autonomie, auszurufen. Grundlage dieser Neuordnung war, und das jetzt mal so im Überblick, die Gleichberechtigung von Ethnien, Religionen und Geschlechtern, eine basisdemokratische Selbstorganisation über Kommunen und Räte, das ist auch vielleicht ein wichtiger Punkt, könnte man sich nochmal in der Diskussion vielleicht näher mit beschäftigen. Innerhalb dieser Strukturen, also jeweils in Kommunen und Räten, gibt es mindestens Kommissionen für Wirtschaft, Bildung, Gesundheit, Ökologie, Versöhnung und Verteidigung. Und auf der oberen Ebene ist dann die Koordination. Das wird noch, da werden wir gleich nochmal drauf zurück, oder ich nochmal drauf zurückkommen. Wichtig ist dabei, dass es eigenständige Frauenorganisationen auf allen Ebenen gibt. Das ist der Punkt, wo immer gesagt wird, Rojava ist eigentlich eine Frauenrevolution. Das ist ganz wichtig. Und die politische Philosophie heißt, eine zunehmende Demokratisierung und Eigenverantwortung der Gesellschaft ersetzt die staatliche Macht. Wir haben hier nochmal aufgeführt, diese geschichtliche Entwicklung. Also 2016 wurde die Demokratische Föderation Nordsyrien ausgerufen oder verändert. Und 2019 dann diese Umbenennung in Selbstverwaltung von Nord- und Ostsyrien, so wie es heute auch heißt. Bevor wir jetzt zu dem Bild kommen, vielleicht nochmal kurz, was ja in einer aktuellen Situation ganz wichtig ist, nochmal ganz deutlich auf die Person von Abdullah Öcalan hinzuweisen, als Repräsentant der kurdischen Freiheitsbewegung. Die Person, die eigentlich so in Europa und insbesondere in Deutschland benutzt wird, um die kurdische Bewegung zu tabuisieren und zu kriminalisieren und mithilfe des PKK-Verbots als terroristische Vereinigung abzustempeln. Wir haben jetzt, als wir da in Nordsyrien waren, was ganz anderes erlebt. Dort wird Abdullah Öcalan als das erlebt, was ja auch in dieser ganzen jetzigen aktuellen Geschichte deutlich geworden ist, als Theoretiker einer basisdemokratischen Selbstorganisation und eben als die Person, die es möglich machen kann, eine friedliche Entwicklung in Syrien und auch in der Türkei herbeizuführen. Also diese besondere Bedeutung ist uns eigentlich wichtig gewesen, nochmal darzustellen, weil wir denken, dass immer ganz oft diese Person und auch die PKK aus diesen ganzen Diskussionen rausgenommen wird, aber ich denke, das geht gar nicht. Ja, diese Gesellschaftsstruktur, die wir da erlebt haben, wird naturgemäß von keiner Staatsführung, schon gar nicht in den europäischen kapitalistischen Staaten, geteilt. Zwar wird gemeinsam der IS bekämpft oder wurde der IS bekämpft, aber es gibt weiterhin keine Anerkennung und keine weitere Zusammenarbeit. Das heißt, das, was wir heute erleben, gerade in Bezug auf die Gefangenen, Kämpfer des IS, die jetzt noch in Nordsyrien sind und die ja verurteilt werden sollen, ist das große Problem, dass die Bundesregierung einfach sagt, es gibt keine Anerkennung dieses Gebiets und deshalb können es auch keine Verhandlungen darüber geben oder es kann nicht darüber geredet werden, was mit den Gefangenen passiert. Deshalb ja auch der Vorschlag der Selbstverwaltung von Nord- und Ostsyrien, einen Gerichtshof dort in den Gebieten zu installieren und die Leute dort abzuurteilen. Weiterhin sind wir jetzt, das war der Beginn unserer Reise, wir waren zuerst in einer Basisinitiative, und zwar den sogenannten Treffpunkt der Religion, die eine Basisinitiative, die darauf abzielte, die Verständigung zwischen den Bevölkerungsgruppen herzustellen. Und zwar ging diese Initiative von einem islamischen Mullah aus. Und es trafen sich dort, das kann man hier sehen, anhand der verschiedenen Gotteshäuser, der Muslime, Christen und der Jesiden, die sich dort regelmäßig treffen und darüber verhandeln, wo die Gemeinsamkeiten der Religion sind und nicht, wo das Trennende ist. Weil sie sagen, es ist wichtig, dass sich zum einen die Religion nicht missbrauchen lassen für Kriege oder für militärische oder für Auseinandersetzungen zwischen den Menschen, sondern dass es wichtiger ist, die Liebe zum Menschen und zur Natur zu praktizieren. Wer gerade die letzten Ausführungen von Abdullah Öcalan gelesen hat, da geht er auch sehr direkt darauf ein, auf die Liebe zum Mensch und Natur und zu Tier und anderen Lebewesen. Das heißt, die Überzeugung, wenn Menschen sich nicht für Kriege missbrauchen lassen, dass sie dann gut und friedlich zusammen leben können. Und das haben wir ja auch das, was wir da vor Ort auch erlebt haben, weitgehend. Diese Initiative hat in der Zwischenzeit auch schon ein neues Gebäude gekriegt. Jetzt kommen
nicht
wir
dieses.
Zu dem, nicht diese hier, die hat ein eigenes Gebäude. Wir waren dann in Ain Issa und haben dort das Gebäude des demokratischen Syrienrats besucht und sind dort empfangen worden. Dieser Rat ist ein koordinierendes Gremium und gleich, also für die Räte, das was ich zu Anfang gesagt habe, für Räte und Kommunen, und auf der anderen Seite gleich die politische Außenvertretung der Selbstverwaltung von Nord- und Ostsyrien. Die letzte Entwicklung ist die, dass geplant ist, diese Institution umzubenennen in demokratisches nationales Zentrum, um dort mit allen oppositionellen Kräften Syriens zu diskutieren, wie dieses System der demokratischen Selbstverwaltung auf ganz Syrien ausgeweitet werden kann. Das heißt, es hat verschiedene demokratische Dialogforen gegeben, 3 Stück, wo verschiedene Vertreter von Oppositionsgruppen aus dem gesamten, also demokratische Gruppen aus dem gesamten syrischen Staatsgebiet zusammengekommen sind und schon mal diese demokratische Selbstverwaltung als die mögliche Lösung für die politische Situation in Syrien genannt haben. Unter der Voraussetzung natürlich, dass alle Staaten Syrien verlassen, die bisher da sind, also Russland, Türkei und so weiter, um diesen Prozess nicht zu stören und um eine selbstständige Entwicklung möglich zu machen. Das hier ist der Sitzungssaal, den wir dann uns angeguckt haben. Und hier ist der Tagungssaal für diesen Syrienrat. Ja, hier ist auch innerhalb dieses Gebäudes der sogenannte der Raum für Menschenrechts, also in diesem Fall für Menschenrechtsorganisationen. Hier waren jetzt, als wir da waren, war die Situation von Afrin beschrieben. Und um der Bevölkerung und den Menschen einen Einblick zu geben, was dort in Afrin passiert, welche Menschenrechtsverletzungen, Folterungen, Enteignungen, Ermordungen dort stattgefunden haben und immer noch stattfinden, um das einfach und auch die humanitäre Lage insgesamt den Menschen dort näher zu bringen. ja, diese gesamte Versorgung sowohl der Geflüchteten aus Afrin als auch der Geflüchteten aus anderen Bereichen wird eigentlich weitgehend nur durch Hewasor Akkord gemacht, das heißt der kurdische Rote Halbmond. Es gibt dort in dem gesamten Gebiet so gut wie gar keine westlichen oder Hilfsorganisationen aus anderen Ländern, was damit zu tun hat, mit der gleichen Geschichte. Nordsyrien oder das Gebiet der Selbstverwaltung wird nicht als staatliches Gebilde anerkannt, soll es ja auch nicht sein, will es ja auch gar nicht sein. Damit gibt es aber keine Möglichkeit, dass zum Beispiel das Deutsche Rote Kreuz oder sowas dort tätig wird. Weil die müssen, haben in ihren Statuten, dass sie von einer Regierung zu Hilfe gerufen werden. Und wenn das nicht passiert, weil es gar keine anerkannte Regierung gibt, dann kommen die auch nicht. Die einzige Organisation, die tätig ist, Medico International. Und es gibt noch eine kleine Berliner Organisation, die auch dort tätig gewesen ist teilweise. Aber ansonsten wird das alles von Hewasor Akkord organisiert und betreut. Hier haben wir jetzt das Bild einer Zeltschule. Das war so, dass die Leute, als sie aus Afrin geflohen sind oder evakuiert worden sind, gleich wieder Selbstverwaltungsstrukturen in den Lagern aufgebaut haben in Schachba. Und auch gleichzeitig, was für uns interessant war, natürlich auch gleich Schulbetrieb in Gang gesetzt haben. Und zwar so gut organisiert, dass die Eltern verlangt haben quasi, dass das letzte Halbjahr, in dieses Halbjahr, wo der Angriff der türkischen Armee stattgefunden hat, dass das Halbjahr in den Lagern, in den Zeltschulen nachgeholt wird. Und es haben dann im August 2018 311 Schüler sogar das Abitur nachgemacht. Das heißt, es war eine unheimlich, wahnsinnig gute Organisation. Das heißt, es müssen innerhalb kürzester Zeit die gesamte Selbstverwaltung sich wieder zusammengefunden haben und diese Lager so gut organisiert haben, dass das eben so möglich geworden ist. So, jetzt kommt eigentlich der eigentliche Sinn unserer Reise. Wir wollten ja unsere Partnerschulen besuchen und sind dann als nächstes Ziel nach Kobani gekommen. Dieses hier, was wir hier sehen, ist ein Teil, der innerhalb der Stadt, der extra als quasi Mahnmal stehen gelassen worden ist. Das sind mehrere Straßenzüge, die nur von allen gefährlichen Material, wie irgendwelche Bomben, Restbomben oder irgendwelche anderen Dinge gesäubert worden ist, die aber so erhalten worden sind. Und das war für uns, wie wir ja aus einer Gesellschaft kommen, oder wir ganz speziell, den die Krieg erlebt hat, war schon eine hoch beeindruckende und sehr betroffen machende Situation, innerhalb dieser Trümmer zu stehen und sich vorzustellen, was da an Leid und an Kampf stattgefunden hat. Hier noch ein zweites Bild. Dieses Bild jetzt besonders, weil im Hintergrund, wenn man hier genau guckt, kann man die Mauer sehen, die Türkei an der Grenze, die gesamte Grenze, nach Nordostsyrien ist ja mit einer Mauer versehen von türkischer Seite aus. Und was man hier sehen kann, das ist die Bedrohung wirklich sehr nahe ist. Das geht vielleicht um Kilometer oder sowas, dann kommt die Mauer. Und dahinter provokativ, wenn man so will, die türkische Fahne. Das heißt, für uns war das ein sehr bedrückender Moment zu wissen, wie schnell die türkische Armee, das was sie immer droht und was Erdogan ja auch droht, dass er sagt, er will die Kurden vernichten, dass das jederzeit passieren kann. Und im Moment, wer das jetzt so ein bisschen verfolgt, hat ja auch passiert, dass zurzeit auch mit Raketen auf Dörfer im Umkreis von Kobani geschossen wird oder Raketen verschossen werden und auch schon Leute dabei zu Tode gekommen sind. Ein wichtiger Punkt, der immer passiert, wenn man nach Kobani kommt und wenn man als Gast kommt, oder als Delegation, ist, dass man zur Gedenkstätte für die getöteten Kämpfer der JPG und JPJ kommt, sowie der demokratischen Kräfte Syriens natürlich. Das ist hier der Friedhof der Märtyrer. Hier sind zum einen, das sieht man hier, das kann ich jetzt nicht zeigen, hier ganz rechts, so gerade draus, da ist ein großer Platz. Das heißt, das ist ein zentraler Platz, auf dem Trauerfeiern stattfinden, die auch immer noch stattfinden natürlich, weil es immer wieder zu Todesfällen kommt. Das zweite, die große Halle da, das ist die Halle der Märtyrer. Da ist geplant und das ist in der Zwischenzeit auch umgesetzt, alle Fotos der gefallenen KämpferInnen von JPG und JPG und der demokratischen Kräfte dort auszustellen, um ihnen entsprechenden Respekt zu erweisen. Das war jetzt für uns eine sehr schwere Situation. Das ist der Friedhof. Da liegen mehrere tausend Gefallene. Und was noch ganz besonders war, dass die Altersstruktur immer so zwischen 25, 30, also das waren alles sehr, sehr junge Menschen, die da gefallen sind und die da beerdigt worden sind. Und ja, das war schon sehr berührend auch. Besonders, weil klar war, dass alle Menschen dort in Kobani, das wurde uns immer wieder gesagt, alle Leute sagten, wir sind traumatisiert und wir haben alle mindestens ein Mitglied der Familie in diesen kriegerischen Auseinandersetzungen gegen den IS verloren. Und teilweise haben wir eine Familie besucht, wovon 14 Familienmitgliedern 13 gestorben sind in diesem Krieg. Und ja, dies ist jetzt hier quasi eine Straßenkreuzung mit einem großen Denkmal. Das ist das Denkmal für eine JPJ-Kämpferin, Arin Mirkan, die bei einem Angriff des IS sich mit einem Sprengsatz vor die Panzer geworfen hat und damit den Angriff so weit aufgehalten hat, dass dann die weiteren Kräfte dort tätig werden konnten und den IS da unter Beschuss nehmen konnten. Hier ist der gleiche, eine andere Stelle. Das ist der Panzer, vor den sie sich geworfen hatte. Und das ist mit sehr, sehr viel großem Respekt für diese Frau dort gezeigt und verehrt. Ja, es gibt natürlich innerhalb, wenn man durch die Stadt geht, sehr viel mehr Gedenkorte an verschiedenste Situationen. Das, was man hier hinten im Hintergrund sieht, erstmal, das ist der wohl bekannteste Gedenkort in Anführungsstrichen, das ist der sogenannte Hügel Mischtenur, der Turm in der Mitte. Den kennen vielleicht einige, die das verfolgt haben damals. Als Kobani befreit worden ist, wurde da eine riesengroße Fahne der JPG aufgehängt und wurde damit klargemacht, dass Kobani jetzt befreit war. Wenn man den Hügel sieht, sieht man auch, wie strategisch wichtig der gewesen ist. Von da aus hat der IS die Stadt bombardiert und zu 80% zerstört dann auch. Jetzt sind wir vielleicht da, das kann man vielleicht bei diesem Bild ruhig nochmal belassen. Jetzt haben wir kein Vergleichsbild. Die Stadt war zu 80% zerstört. Sie ist aber innerhalb der letzten, in der Zwischenzeit 4,5 Jahren zu 80% wieder aufgebaut. Das heißt, innerhalb einer unheimlich kurzen Zeit wurde die gesamte Stadt trotz der Blockade von außen, das heißt, es war schwierig bis unmöglich, Baustoffe herein in die Stadt zu bringen. Es wurden die alten Trümmer wurden zerkleinert und zermahlen und aus diesen gemahlenen Trümmern wurden wieder Baustoffe gemacht und die Stadt wurde damit aufgebaut. Das Besondere dabei ist, dass darauf geachtet wird, dass zum einen Grünflächen, das kann man jetzt hier gerade nicht sehen, aber das kann man dann auf anderen Bildern dann noch vielleicht nochmal sehen, aber dass auch darauf geachtet wird, dass nicht höher als dreistockig gebaut wird. Das ist ein Grundsatz, der vorgegeben ist und es wird familienfreundlich gebaut.
Das ist das Bild.
Das ist das Bild jetzt, genau. Und zwar ist es so, dass die Mieten werden von den Kommunen festgelegt, beziehungsweise von den Räten. Und es ist so, dass die Hinterbliebenen von MärtyrerInnen auch dann dort noch die Miete noch reduziert wird. Hier nochmal eine gestaltete, ich glaube, das ist so klar, die gleiche nochmal von der Mirkan, eine Verkehrsinsel, die ganz oft eben auch als Gedenkorte benutzt werden, weil da eben viele Leute dran vorbeikommen. So, hier haben wir jetzt eine lebendige Stadt. Leider haben wir das nicht so gesehen, weil wir immer ganz viel unterwegs waren und ganz viele Gespräche geführt haben. Die Bilder haben wir uns von Medico ausgeliehen. Aber was man sieht, ist, dass wieder einfach Leben in der Stadt ist, dass die Leute wieder verkaufen, dass die Leute kaufen, dass die Leute sich in der Stadt bewegen. Und hier sieht man auch, dass die Straße schon wieder neu gemacht ist. Aber dass natürlich gleichzeitig die Selbstverwaltung trotzdem und weiterhin die ganzen Geflüchtetenlager versorgen muss und die Geflüchteten, die um Kobani herum sind noch und auch die nach Sheba sind. Das heißt, es geht unheimlich viel an Material und Versorgung und Lebensmitteln auch dann in die Geflüchtetenlager, weil sonst das schwierig ist. Das ist das Rathaus von Kobani. Dort wurden wir zu einem Besuch empfangen. Und zwar wurden wir empfangen von den beiden Co-Vorsitzenden. Hier der wichtige Punkt. Es gibt immer zwei Personen, eine Frau und ein Mann. Das sind hier die beiden Co-BürgermeisterInnen. die uns empfangen haben und mit denen wir lange geredet haben über den Wiederaufbau der Stadt und wo wir ganz viel gehört haben, welche Anstrengungen unternommen war. Also diese ganzen Informationen, die ich vorher schon gesagt habe, haben wir aus diesem Gespräch mitgebracht. Wir hatten ja, wie Birgit schon gesagt hatte, wir hatten ein Schreiben des Bürgermeisters von Oldenburg dabei und ein paar kleine Gastgeschenke. Hier sieht man da Bildband von Oldenburg, den wir auch überreicht haben. Neben dem Wohnungsbau steht natürlich, und das ist immer wieder uns begegnet, die Bildung ganz weit im Vordergrund. Das heißt, es geht immer darum, Bildung zu machen, weil ein Grundsatz dort ist, dass Bildung das Wichtigste ist. Birgit wird da vielleicht gleich noch ausführlicher was zu sagen. Das, was ihr hier auf dem Bild seht, ist die 2017 gegründete Universität von Kobani. Das war früher eine Privatschule und ist die dritte Universität im Gebiet der Selbstverwaltung neben Kamischlo und Afrin. Wobei Afrin jetzt erstmal in Klammern zu setzen ist, weil da natürlich jetzt im Moment kein universitäres Leben stattfindet, sondern eher Folter und Ermordung wahrscheinlich. Hier ein weiteres Projekt, was uns auch interessiert hat, das ist das Waisenhaus Alice Rainbow. Ist vielleicht dem einen und anderen schon mal begegnet, weil hier in Deutschland auch Initiativen aus Frankfurt und aus Köln dieses Projekt mit unterstützt haben. Das Waisenhaus ist in der Zwischenzeit fertig, ist auch bezogen, es gibt eine Schule dabei und möglicherweise, das hängt mit unserem vierten Mitglied der Delegation zusammen, wird an diese Schule dann auch noch eine Berufsschule für Mädchen angeschlossen. Das ist so ein weitergehender Plan.
Damit sind wir eigentlich beim Thema Bildungssystem und Schulen in Rojava und bei den beiden Personen, die uns am meisten darüber berichtet haben. Das sind nämlich die beiden Co-Vorsitzenden des Bildungsrats des Kantons Fürath, Euphrat heißt das übersetzt, zu dem die beiden Oldenburger Partnerschulen in Kobani und Gerispi gehören. Die beiden haben für uns alles organisiert, haben uns bei allen Besuchen begleitet und sich ganz viel Zeit genommen, uns zu erzählen über den Neuaufbau des Bildungssystems. Wir sind zuerst zur Akademie für Lehrerinnenausbildung gefahren in Kobani und sind dort sehr herzlich empfangen worden. Es sind gerade Ferien gewesen in der Zeit und in den Ferien nehmen die Lehrerinnen und Lehrer an Fortbildungen in dieser Akademie teil. Darüber werden wir gleich auch noch was berichten. Es war jedenfalls ein sehr herzlicher Empfang dort. Und wir haben zuerst mit dem Leiter der Akademie gesprochen, der so wie alle anderen Personen, die wir kennengelernt haben, danach auch uns gesagt hat, dass er ein ganz großes Interesse oder sie ein ganz großes Interesse auch an einem fachlichen Austausch haben mit uns. Und im Grunde haben wir da vor Ort schon damit angefangen. Anschließend hatten wir ein sehr langes Gespräch mit verschiedenen Vertreterinnen der Bildungsräte und der Lehrerorganisationen vor Ort und haben dort vor allem einen Einblick bekommen in die Grundgedanken des neuen Bildungswesens in Nord- und Ostsyrien. Und wir haben versucht, das alles, was wir hier in diesen Gesprächen und auch später mit den Kollegen besprochen haben, ein bisschen zu strukturieren und im Grunde die Grundgedanken aufzuführen. Das wird jetzt gleich zuerst ein bisschen theoretisch. Wir haben das Ganze aber mit ganz vielen kleinen Erzählungen am Rande immer wieder dargestellt bekommen und auch auf den Fotos, die man dann hinterher sieht, findet man das alles wieder in den Schulklassen. Was uns immer wieder gesagt wurde in allen Gesprächen war, dass die größte Sorge, die es im Moment vor Ort gibt in den Schulen, die psychische Situation der Kinder ist und eine Sorge um die Zukunft der Kinder, die sie dort haben. Und dadurch bekommt dieser Bereich Bildung bildungspolitische und pädagogische Grundsätze eine ganz hohe Bedeutung dort in der Region, auch in den Diskussionen in der Selbstverwaltung. Dieses Zitat hier war im Innenhof der Akademie zu finden. Das leitet im Grunde die Grundsätze ein, dieses Bildungswesen. Es hat seit fast 100 Jahren in diesem vor allem kurdisch besiedelten Gebiet immer wieder den Versuch gegeben, Kinder heimlich in der kurdischen Sprache zu unterrichten. Es gab Verbote, Festnahmen, auch Folter und es gab vor allem die gezielte Ansiedlung arabischer Familien in der Region und letztendlich in allen Sprachen, in allen Schulen nur arabischsprachigen Schulunterricht. Aus dieser Erfahrung heraus, einer kulturellen Unterdrückung, ist dieses Zitat zu einer der wesentlichen Grundlagen geworden. Das heißt nämlich, wenn du deine Sprache nicht kennst, weißt du nicht, wer du bist. Und man ist der Überzeugung, dass die Achtung und das Verständnis der verschiedenen Sprachen in einer Region die Grundlage für den Aufbau einer aufgeschlossenen multikulturellen Gesellschaft ist, in der die Menschen vor dem Chauvinismus einzelner Gruppen geschützt sind. Es hat also seit 2012 mit dem Beginn der regionalen Selbstverwaltung haben die Kurdinnen angefangen, in den staatlichen Schulen Kurdisch zu unterrichten. Sie haben aber schnell gemerkt, dass das nicht ausreichend ist, weil auch das übrige Lehrmaterial und Unterrichtsmaterial nationalistisch geprägt gewesen ist. Das heißt, die verschiedenen Kulturen, die in der Region leben, kamen eigentlich gar nicht drin vor, vor allem in den gesellschaftswissenschaftlichen Bereichen, wo sowas ja eigentlich Erwähnung finden müsste. Die Vertreter der Bildungsräte haben dann begonnen, die Schulbücher und Lehrpläne zu überarbeiten und zum Schuljahr 2015-16 hat es vollständig überarbeitete neue Lehrpläne auf der Grundlage einer vielfältigen demokratischen Gesellschaft gegeben, die dort eingeführt wurde, die erziehen sollen zu einem friedlichen Zusammenleben und zum Schutz der verschiedenen Sprachen, Kulturen und Religionen. Die Reaktion des Staates war dann, dass die staatliche Finanzierung aus den Schulen abgezogen wurde. Lehrer, die dort unterrichtet haben, wurden aufgestachelt, diese Schulen zu verlassen, wurden auch nicht mehr finanziert eben. Es hat Plünderungen der Schulen gegeben und, was ganz wichtig gewesen ist für die Familien vor Ort, eine Nichtanerkennung der Abschlüsse an dieser Schulen, an den staatlichen Universitäten. Was bedeutet, wenn die Schüler dort zur Schule gegangen sind, konnten sie im Grunde nicht weitermachen danach, außer eben in den selbst gegründeten Universitäten dann in Kamischlo und Kobani. Heute ist das Bildungswesen wie alle Bereiche basisdemokratisch organisiert. Die Kollegen arbeiten auf verschiedenen Ebenen in den Bildungskomitees mit und jede Schule hat selbst ein eigenes Bildungskomitee, das zuständig ist für die Gestaltung des Unterrichts, für das Schulleben und für die Probleme der Schülerinnen untereinander mit den Lehrkräften und auch zwischen Schülerinnen und Lehrkräften. Die Lehrerinnen und Lehrer selbst arbeiten dann außerdem im Bildungskomitee auf den verschiedenen Ebenen mit und entwickeln dort die Grundsätze. Zu den organisatorischen Grundlagen, die dort jetzt kommen, gehört einmal das kostenfreie Schulangebot und das mehrsprachige Unterrichtsangebot. Das heißt, es gibt keine Schulgebühren, es gibt Lehrmittelfreiheit, es gibt Unterricht in der Familiensprache von Klasse 1 bis 3 und das eben auch teilweise an ein und derselben Schule in verschiedenen Sprachen, dort wo es verschiedene Bevölkerungsgruppen gibt. Dazu gab es eine Überarbeitung der Lehrbücher in verschiedenen Sprachen und ab der vierten Klasse wird dann die ortsübliche Zweitsprache gelernt, also die Sprache derjenigen Kinder, die außerdem noch an diese Schule gehen. Gleichzeitig gibt es dann eben Gemeinschaftsprojekte zur Verständigung der verschiedenen Bevölkerungsgruppen. Es wird darauf geachtet, dass der Unterricht auf der Basis einer Alterssprache stattfindet, also nicht abgehoben intellektuell, sondern verständlich für alle. Und die Kollegen haben berichtet, dass das also zu einer ganz großen Steigerung der Motivation und auch des Lernerfolgs geführt hat. Ein pädagogischer Grundsatz ist die Säkularisierung, also Verweltlichung der Bildung. Seit längerer Zeit arbeitet man jetzt an einem Curriculum für ein religionsübergreifendes Wertefach anstelle des Religionsunterrichtes. Das ist noch nicht eingeführt. Das Ziel ist aber, dass an den Schulen nicht Religion, sondern Werte und Normen der Gesellschaft unterrichtet werden und das für alle gemeinsam. Ein wichtiger didaktischer Grundsatz ist Einheit von Fach- und gesellschaftlicher Bildung. Also die Lehrinhalte sollen nicht einfach nur Fachwissenschaft sein, sondern sie sollen sich immer an der Frage orientieren, was braucht die Gesellschaft und wofür lernen wir das? Und das wird versucht, eben in den Unterricht einzubeziehen. In dem Zusammenhang steht auch das Prinzip der gemeinsamen Verantwortung. Das ist ein gemeinsames Ziel von Bildung und Erziehung, dass die Menschen aktiv an der Gesellschaft teilnehmen. Und zwar nach dem Grundsatz, jeder kann und soll irgendetwas für die Gesellschaft tun. Damit will man der Individualisierung, wie wir sie teilweise ja kennen, und der Entfremdung von Gesellschaft, Natur und Arbeit entgegenwirken. Und es wurden auf allen Ebenen Mitbestimmungen eingerichtet. Eine ganz praktische Umsetzung dieses Prinzips der gemeinsamen Verantwortung ist zum Beispiel der Verzicht auf Reinigungskräfte. Dort gibt es also keine angestellten Reinigungskräfte, sondern Schülerinnen, Schüler und Lehrkräfte putzen ihre Schule selber und sorgen dafür, dass alles schön ist. Im Mittelpunkt der schulischen Arbeit stehen die Schülerinnen. Das ist uns überall gesagt worden. Es wurden ganz große Anstrengungen gemacht, um von dem Prinzip der Angst und des Drucks in diesem bisher autoritären Schulsystem loszukommen. Zum Prinzip der Angstfreiheit gehört zum Beispiel ein neues Lehrer- und Schülerverhältnis, das von Respekt geprägt ist. Es wurde als erstes das Schlagen verboten als Disziplinierungsmaßnahme, was üblich war vorher an den Schulen. Die Lehrkräfte wurden dann geschult in diesem neuen Gewaltverzicht in Schulen sozusagen. Es wurden viele Gespräche geführt und notfalls auch Sanktionen ergriffen für Lehrer, die sich geweigert haben, auf psychische oder physische Gewalt in der Schule zu verzichten. Da gab es einen sehr konsequenten Umgang damit. Um den Druck abzubauen für die Schüler, sind erstmal die regelmäßigen Prüfungen, die es am Jahresende immer gab, um mündliche Prüfungen erweitert worden und letztendlich ganz abgeschafft worden. Es gibt jetzt eine Gesamtbeurteilung der Entwicklung am Ende des Schuljahres und keine Noten mehr, die für ein Sitzenbleiben oder Ausschluss von der Schule sorgen, sondern persönliche Beratungen, an welcher Stelle weitergemacht werden muss, soll. Dem Prinzip von Angst und Autorität wurde eben eine individuelle Betreuung entgegengesetzt, eine Förderung, und die besteht im Moment, das haben fast alle gesagt, vor allem in der psychologischen Hilfe bei Traumatisierungen, aber auch eine Unterstützung bei sozialen oder Lernproblemen. Um das zu gewährleisten, davon können wir als Lehrkräfte hier nur träumen, gibt es jeden Tag nach einem 4-stündigen Unterricht eine ganze Reflexionsstunde, wo es nur darum geht, über Probleme zu sprechen, die Schüler im sozialen Bereich oder beim Lernen haben und um Lösungen zu suchen, wie die behoben werden können. Und diese Probleme werden dann auch wichtig für uns, nicht etwa alle von den Lehrkräften selbst übernommen, sondern die werden weitergegeben an die Bildungskomitees und es wird geguckt, wer kann sich an welcher Stelle darum kümmern, dass da geholfen wird. Ja, zur Förderung der Schüler gehören auch neuere Unterrichtsmethoden, vor allem eine Ablösung des klassischen Auswendiglernens, das verbreitet gewesen ist, und eine Förderung des selbstständigen und analytischen, kritischen Denkens in der Schule. Außerdem eine Aufwertung künstlerischer Fächer. Das müssen wir jetzt im Einzelnen aber nicht alles sagen, glaube ich. Ja, die Lehrkräfte erhalten regelmäßig Aus- und Fortbildung, haben wir schon gesehen an den Akademien. Und zur Entlastung eben wurden Vorschulen und Kindergärten zur Betreuung ihrer eigenen Kinder eingerichtet. Anfang des Jahres hat sich eine AG zur Entwicklung einer ganz neuen Pädagogik gebildet. Das ist neu, auch in Rojava. Und zwar arbeiten jetzt alle, die irgendwie mit Bildung zu tun haben, im vorschulischen, im schulischen und im universitären Bereich zusammen an der Entwicklung einer Pädagogik der Freiheit. Was wollen wir eigentlich, wie wollen wir eigentlich unsere Kinder in diesem Sinne erziehen? Das steckt allerdings noch in den Anfängen. Das wird es jetzt bald geben. Ja, jetzt war das erstmal ein bisschen Theorie und jetzt haben wir wieder ganz viel auch in den Schulen gesehen. Auf allen Organisationsebenen gibt es auch autonome Frauenorganisationen. Wir haben hier zum Beispiel die Frauen aus dem Frauenorganisationen aus dem Bildungsrat in Kobani und Firat. Das Geschlechterverhältnis hat sich ganz stark verändert seit dieser Entwicklung. Es gibt teilweise mehr als 90% Frauen in den Schulen. Das ist hier gar nicht mal so sehr anders für dort, aber ganz unüblich gewesen, weil dort sehr viele Männer unterrichtet haben. Also was uns immer wieder gesagt wurde, ist, der Aufbau des Bildungswesens dort ist nicht abgeschlossen, sondern sie lernen ganz viel aus ihren Erfahrungen, die sie dort machen, und sie sind sehr interessiert an einem Austausch mit uns. Und für diesen Austausch gibt es ja hier eben sowohl bei der GEW ganz viele Ansatzpunkte, als auch im Projekt Schule ohne Rassismus. Also ganz viele im schulischen Projekt, also Schülerprojekt Schule ohne Rassismus. Fast alle Bereiche, die dort angesprochen wurden, sind auch Thema bei uns in bildungspolitischen Diskussionen hier. Wir hätten uns nur manchmal gewünscht, dass wir auch nochmal, also hier auch die Chance hätten, so wirklich von Grund auf neu zu denken und neu einzurichten und nicht so an kleinen Stellen Erfolge erkämpfen zu können oder so. Wir jedenfalls haben jetzt schon ganz viel davon profitiert, von dem, was wir dort gehört haben, auch für unsere Arbeit. Ja, im Anschluss an die Gespräche konnten wir dann in der Akademie und eben dann in unseren Partnerschulen noch einen Einblick in die konkrete Umsetzung dieser Ziele bekommen. Hier nehmen die Kolleginnen und Kollegen gerade in den Sommerferien an der Fortbildung teil, die auch hier wieder vor allem zum Thema Traumatisierung stattgefunden hat und den Kollegen die Arbeit später erleichtern sollte. Dieses Bild ist symbolisch für die gemeinsame Verantwortung. Da wurden gerade die Teppiche rausgetragen und ausgeschüttelt hinten, als Pause gewesen ist. Und die wurden dann hinterher wieder reingetragen. Hier auch symbolisch praktisch das Bild für die Kinderbetreuung, die eingerichtet wurde, und die gegenseitige Entlastung auch der Kolleginnen und Kollegen. Das ist auch eigentlich ein symbolisches Bild, nämlich konnten wir teilnehmen an einer feierlichen Abschlussveranstaltung dieser Fortbildung, in der wir ein bisschen Gefühl dafür bekommen haben, was sie unter gegenseitiger Wertschätzung verstehen. Also es ist eine ganz feierliche und berührende Veranstaltung gewesen, die wir da erlebt haben. Wir haben auch zwischendurch, als wir die Gespräche geführt haben, ganz oft aus den Unterrichtsräumen Applaus gehört. Man merkte so, dass sich gegenseitig ganz viel Respekt entgegengebracht wird. Was wir auch hier gesehen haben, egal wo wir waren, wollten ganz viele von diesen jungen Kolleginnen und Kollegen unbedingt fotografiert und mit nach Deutschland gebracht werden, praktisch mit ihrem Foto. Was wir kennengelernt haben, sind wirklich unglaublich viele junge, engagierte Menschen mit einer ganz großen Entschlossenheit und Überzeugung, dass sie mit ihrem neuen Bildungssystem die Grundlage für ein friedliches und menschlicheres Zusammenleben dort aufbauen. Und das haben sie wirklich mit ihrer ganzen Person ausgedrückt. Das kann man nicht anders sagen.
Also hier nochmal nur einfach mal einen Überblick, um mal zu zeigen, was eigentlich in dieser kurzen Zeit geschafft worden ist. Man muss davon ausgehen, dass fast sämtliche Schulen entweder kaputt waren oder die waren vom IS benutzt worden und damit demoliert worden. Es war, das ganze Mobiliar war weg. Teilweise ist das Mobiliar schon vorher vom Regime weggenommen worden, um die Schulen auch ein Stück weit auszuhungern, damit da nicht mehr Kurdisch unterrichtet wird. In der Zwischenzeit sind 400 Schulen wieder aufgebaut für 57.522 SchülerInnen. Und jetzt in Kobani, in Gerizpil, der Schule, da wo die zweite Partnerschule ist, sind es 350 Schulen. Des Weiteren sind hier nochmal aufgeführt die Institute für LehrerInnenbildung von Klasse 1 bis 6. Das ist ein gewaltiger Fortschritt. Das heißt, es wird unheimlich viel in dieser Richtung Bildung getan und auch wirklich auf die Beine gestellt, im wahrsten Sinne des Wortes. Das jetzt nur als Zahlen. Wir hatten jetzt die Möglichkeit, unsere beiden Partnerschulen zu besuchen. Und als erstes ist das hier die Schule Sheikh Osman in Kobani. Und zwar dieses Mal kurz nach der Befreiung, so wie sie ausgesehen hat, als der IS endlich vertrieben worden war. Und hier in dem Zustand, wie sie heute ist. Das ist die Schule, so wie wir sie jetzt angetroffen haben. Man sieht, dass noch viel zu tun ist, gerade hier zum Beispiel an dem, das ist der Schulhof. Da muss noch einiges getan werden. Da sieht man aber auch, dass diese ganze Bedrohung von außen und die Abschottung von außen auch wirklich einen großen Schaden auch anrichtet. Nicht nur jetzt an den Gebäuden, das werden wir auch sehen, auch an Lehrmitteln und allem, was man für Schule eigentlich braucht, um einen solchen neuen Unterricht auch durchzuführen. Ja, hier haben wir eben die Schulleiterin, die Co-Schulleiterin. Ihr Kollege war leider nicht da, weil wir hatten das Glück, dass wir außerhalb der Schulzeit da waren. Das heißt, es waren Ferien seit einer Woche. Das wussten wir leider vorher nicht. Das ist hier der Namensgeber der Schule, Sheikh Osman, der 1983 gestorben ist. Hier kann man nochmal sehen, die Klassen werden teilweise schon mit neuen Mobiliar bestuhlt. An den Wänden wird versucht, schon mal das Ganze ein bisschen zu verschönern. Das heißt, die Kinder haben auch die Möglichkeit, dort ihre Räume zu verschönern. Das, was unter dem Regime nicht gemacht wurde, da waren die Schulen eben Lernschulen. Da wurde gepaukt, da wurde auswendig gelernt und sonst geschlagen und mehr nicht. Und hier wurde der erste Versuch unternommen, das alles ein bisschen zu ändern. Ja, kalt sollte es den Kindern auch nicht werden im Winter. Das sind die Öfen, die wir überall gefunden haben. Und hier kann man nochmal sehen, das ist das Mobiliar, was auch immer noch vorherrscht. Dazu muss man vielleicht mal sagen, jetzt könnte jemand sagen, ihr macht doch ein Schulprojekt und das ist eine Partnerschule. Dazu muss man sagen, dieses Schulprojekt, was wir gemacht haben und wo wir Spendenläufe gemacht haben und viel Geld eingelaufen haben, ging nicht darum, dass wir unsere beiden Schulen damit aufpäppeln wollten, sondern wir haben das Geld immer an die Bildungsräte gegeben, damit die entscheiden, wo das Geld hingebracht wird. Das heißt, damit möglichst das Geld auch breit verteilt wird, damit viele Schulen davon was haben. Deshalb stehen da auch noch dieses alte Mobiliar aus der Regimezeit. Das findet man an den Wänden viel, dass irgendwelche Formeln oder Texte da stehen. Einmal, um das Gebäude zu verschönern, die Gänge, und auf der anderen Seite vielleicht auch so, Schüler gucken sich das an und merken sich das dann vielleicht. Dieses ist hier jetzt ein besonderer Raum, das ist das Schulleiterinnenzimmer, das Lehrerzimmer und der Lehrmittelraum. So. Hier sind wir, übergeben wir gerade die Grußworte der Schulleitung. Das heißt, wir hatten von unseren Schulleitungen von den auch noch Grußworte mitbekommen, was die Schulleiterin dort sehr erfreut hat. Und wir hatten dann auch noch kleine Geschenke mit. Ja, hier sind Bilder noch von Unterrichtssituationen. Man sieht, die Möglichkeiten sind nicht die, die gewünscht sind. Das heißt, neue Formen zu organisieren, zu versuchen, ist natürlich alles nicht möglich. Muss man sagen, die Schule Schied-Ostmann ist so, dass da 1600 Schüler zur Schule gehen, und zwar in zwei Schichten, morgens 5 Stunden, nachmittags 5 Stunden. Insofern ist der Wechsel auch groß und die Anstrengung für die Lehrkräfte auch immens. Ja, hier kann man nochmal sehen, dass Lehrmittel fehlen. Das ist naturwissenschaftlicher Unterricht. Das ist hier der Lehrmittelraum, so ungefähr. Das sind die Sachen, die für den Unterricht zur Verfügung stehen. Und ja, das war das, was Birgit auch schon angesprochen hat, der Unterricht in den jeweiligen Muttersprachen. Das linke ist ein Lehrbuch in Kurdisch, das andere in Arabisch. Und die sind sich inhaltlich nicht gleich, sondern das ist auch, wird auch Bezug genommen auf die jeweilige, den jeweiligen kulturellen Hintergrund. Dieses war wohl ein Projekt, was gemacht worden ist mit Basteln und Malen zu den Religionen und den einzelnen Kulturenvergleich. Hier ein Projekt, da ging es um Wohnen, ein Bauernhof, da waren noch andere schöne Häuser, also das, was wir auch kennen. Da haben wir uns gedacht, dass auch die Instrumente, weil die natürlich auch nicht da waren, vielleicht dann auch selbst gebastelt worden sind, um sie dann wenigstens irgendwie zum Singen oder sowas benutzen zu können. Das war sehr beeindruckend. Hier am Schluss haben wir dann noch ein Geschenk bekommen. Und zwar haben wir angemalte Ostereier gekriegt. Also Eier. Das waren keine Ostereier, das waren angemalte, ausgeblasene Eier. Das hat uns erstmal ganz verwundert. Das war ein Projekt, wahrscheinlich alle Menschen sind unterschiedlich, weil diese Eier hatten Gesichter und hatten Haare und so, und alles war bunt und schön. Hat uns etwas verwirrt, weil wir angemalte Eier eigentlich nur hier aus unserer Kultur kennen. Ich weiß in der Zwischenzeit, dass die Jesiden das auch machen. Das hat mir ein jesidischer Schüler gerade erzählt, da werden auch Eier angemalt, farbig angemalt. Jetzt haben wir Kobani verlassen und kommen nach Gerizpi.
Genau. In Gerizpi ist die Partnerschule der anderen Oldenburger Schule. Gerizpi ist eine etwas kleinere Stadt als Kobani, vielleicht 15.000 Einwohner, und ist bis 2015 vom IS besetzt gewesen. Das prägt die Stadt auch sehr. Die Befreiung der Stadt hat eine ganz wichtige Bedeutung gehabt für die Verbindung der Kantone von Rojava, das wissen vielleicht einige. Und es ist eine ethnisch vielfältigere Stadt. Also Kobani ist vor allem kurdisch besiedelt. In Gerizpi ist es so, dass es einen großen Teil arabische Bevölkerung gibt, die in den 60er Jahren vom Staat dort angesiedelt worden ist. Dann die ursprünglich kurdische Bevölkerung und auch Aramäer, also syrische Christen, wohnen da. Das ist nur wichtig vorweg zu sagen, weil es auch für die Schule wichtig ist, was das für eine Stadt ist, also was für eine Bevölkerung dort lebt. Also es gibt auch eine relativ kleine armenische Bevölkerungsgruppe, die haben dort Anfang des Jahrhunderts diese Kirche gebaut, die vom IS zerstört wurde, jetzt aber wieder aufgebaut worden ist und auch wieder genutzt wird. Inzwischen ist der Ostersonntag auch Feiertag in der Föderation Nordostsyrien. Hier ist das Mahnmal von Gerizpi, das uns sehr bewegt hat. Das ist also ein Käfig mitten auf einer Straßenkreuzung in der Innenstadt. In diesem Käfig hat der IS Menschen eingesperrt, teilweise tagelang, bevor er sie dann umgebracht hat, praktisch zur Abschreckung der Bevölkerung. Aktuell hängt da ein Transparent, das darauf hinweist, der Widerstand wird siegen, und zwar von Imrali, der Gefängnisinsel, auf der Abdullah Öcalan seit 20 Jahren gefangen gehalten wird, bis nach Afrin das besetzt wurde. Wir sind jetzt hier in der Partnerschule von unserer anderen Oldenburger Schule. Das Gebäude wurde vom IS genutzt, als die Stadt besetzt war. Die Schüler konnten nur in die Moschee gehen, hatten also keine Schule mehr dort vor Ort. Und bei der Vertreibung des IS hat er überall Minen hinterlassen, auf die auch jetzt noch auf dem Schulhof hingewiesen wird, weil sie eine unheimliche Gefahr für die Kinder darstellen, die dort spielen und das nicht so schnell erkennen können. Ja, dies sind einfach nochmal die ganz gut restaurierten Schulgebäude. Und hier wurden wir also trotz Ferien von einem ganz großen Teil des Kollegiums empfangen, als wir gekommen sind. Sie sind mit ihren Kindern gekommen und haben ganz ausführlich über die Zeit der Besatzung berichtet. Und vor allem auch über die Zeit danach, dass sie haben in dieser Schule diejenigen, die gekommen sind, ohne Fenster auf Teppichstücken und zwischen Einschusslöchern unterrichtet, was sie natürlich auch sehr geprägt hat. Genauso emotional und eindrücklich haben sie uns aber auch geschildert, so wie an der anderen Schule, dass sie ganz überzeugt sind von dem neuen Ansatz, gerade in dieser ethnisch vielfältigeren Stadt, dass der zu einem friedlicheren Zusammenleben führen kann. Und dass eben die Schule hier eine ganz große Bedeutung hat, weil dort die Kinder direkt anfangen, zusammenzuleben auf eine andere Art. Hier überreichen wir auch gerade wieder die Grußworte vom Oberbürgermeister aus Oldenburg, von der GEW, und von unseren Schulleitungen. Und wir haben eben immer auch berichtet von dem Schule ohne Rassismus Projekt, was bei uns ja im Grunde mit einer ähnlichen Zielsetzung an unseren Schulen arbeitet. In den Klassen haben wir dann vieles wiedergefunden, was vorher erzählt wurde. Hier zum Beispiel Plakate mit den verschiedenen Alphabeten, kurdischen und arabischen. Hier das Bemühen, Raum für Spaß und Freude zu geben, auch ohne viel Material. Es gibt noch einen Mangel an der Ausstattung mit Lehrmaterialien. Zum Beispiel sieht man hier, werden ja auch die Wände als Anschauungsmaterial für Zahlen zum Beispiel mit benutzt und nicht so schöne bunte. Es wurde weitgehend neu möbliert, ansonsten aber mit den einfachen Mitteln auch weitergearbeitet. Und wir haben dann noch einen Rundgang durch die Schule gemacht, auf den uns viele kleine Einzelheiten erzählt wurden und wo uns auch gesagt wurde, ja, sie schätzen es sehr, dass es ein Interesse gibt von Europa überhaupt an dem Aufbau und dass sie sich dadurch bestätigt fühlen. Was sie aber immer wieder überall gesagt haben, ist die ganz große Bitte, also einmal ein Unverständnis darüber, dass Europa die Politik der türkischen Regierung unterstützt und die ganz große Bitte, dass wir zu Hause informieren über das, was dort passiert und dass wir unterstützen, dabei diese Politik zu beenden, indem wir auch unsere Regierungen dazu herausfordern. Mit dieser Bitte sind wir eigentlich überall entlassen worden sozusagen. Deshalb ist unser Anliegen heute auch nicht nur zu berichten, was da passiert, sondern auch aufzufordern zu Protest gegen diese zerstörerische Politik der türkischen Regierung und auch gegen die Unterstützung der deutschen Regierung für diese Politik. Das ist, möchten wir gerne weitergeben und wir möchten auch werben für weitere Kooperationen dieser Art, seien es Schulen, seien es Städtepartnerschaften, seien es Kooperationen von Vereinen oder Initiativen, weil das eine Möglichkeit ist, auch wirklich vor Ort zu erfahren, was dort passiert und nicht reinzufallen auf entweder das Verschweigen oder ja, die Falschdarstellungen, die hier in Deutschland formuliert wurden. Also deshalb freuen wir uns, dass ihr wahrscheinlich alle deshalb gekommen seid auch und freuen uns sehr darüber, wenn wir irgendwie überlegen können, was kann vielleicht Hannover machen.